Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam eure Nase in, ja in was für Bücher eigentlich heute, in ein Abenteuerbuch zu stecken. Mein Gast ist der Autor Thilo und der ist heute tatsächlich zu mir nach Diedenbergen gekommen und sitzt mir gerade mit Corona-Sicherheitsabstand gegenüber. Herzlich willkommen in der Lesehäppchen-Show. Schön, dass du da bist.
Hallo Lena, freut mich auch sehr.
Der Thilo hat uns seine neuesten Bücher, würde ich sagen, mitgebracht, oder?
Genau so ist es. Die sind ja noch druckfrisch. Also der erste Band, der ist im November erschienen. Der zweite ist jetzt ganz druckfrisch gewesen im März. Und jetzt möchtest du wahrscheinlich wissen, wie die Bücher heißen.
Genau, worum ja,
dann nehme ich dir mal die Augenbinde ab. Also.
Trommelwirbel, Achtung.
Die Bücher heißen Die fliegende Schule der Abenteurer. Und da habe ich eben, wie gesagt, die ersten beiden mitgebracht. Der erste Band heißt Der Feuertiger von Batavia. Und der zweite Band heißt Der Dschungel im ewigen Eis.
Oh, das klingt wirklich mächtig spannend. Ich schnapp mir direkt mal eins und schlag's mal auf. Und ganz ehrlich, ich muss euch sagen, es ist wahnsinnig schade, dass wir keine Bilder haben, die ich euch jetzt zeitgleich zeigen kann, weil die Bücher sind so wahnsinnig schön illustriert und jede einzelne Seite sieht aus, als wäre der Text auf altes Pergamentpapier gedruckt.
Die fliegende Schule der Abenteurer ist natürlich nicht eine ganz normale Schule, so wie die meisten von euch sie besuchen, sondern, klar, deswegen heißt sie so, der Unterricht findet in der Luft statt, die fliegende Schule, und zwar auf Zeppelinen, Überschallzeppelin, also nicht so lame Dinger, die da irgendwie so ja, mit 2 Stundenkilometer vorwärts tuckern, sondern die sind wahnsinnig schnell, die können in 3, 4, 5 Stunden einmal um die ganze Welt fliegen. Die liegen im Lufthafen einer alten Burg in England, das ist eben der Sitz dieser Akademie, und dort werden Abenteurer ausgebildet, also junge Leute, die irgendwann mal die tollsten Schätze auf der ganzen Welt und die größten Geheimnisse lösen wollen. Und die werden dort ausgebildet. Auch Geheimwissen, was selbst ich noch gar nicht so genau kenne, das haben die als Unterricht. Und deswegen sehen auch die Blätter so aus.
Ich freue mich natürlich vor allem, dass du 2 Exemplare mitgebracht hast. Wir haben uns nämlich was Besonderes ausgedacht. Jeder von uns wird euch aus einem Band ein Kapitel vorlesen. Dazu aber später mehr. Auf dem Cover des ersten Bands steht oben ganz groß ACE. Was bedeutet das denn?
ACE, das ist natürlich eine Abkürzung und heißt Adventure Club of Europe. Das bedeutet der Abenteuerclub von Europa. Und dieser Club, der wurde nicht letzte Woche gegründet, sondern schon vor über 300 Jahren. Und da muss ich jetzt ganz, ganz weit ausholen. Vor 320 Jahren gab es einen Piraten, Bartholomäus van Robbemond, und der hat alle Schätze an sich gerafft. Aber eines Tages ist er auf den Feuertiger von Batavia gestoßen, ja, so wie der erste Band heißt. Und dieser Feuertiger, das ist kein echter Tiger, sondern ein Dolch, ein sagenumwobener Dolch. Und der ist so gefährlich, wenn man allein die Klinge auf einen Menschen richtet, dann zerfällt er zu Staub. Und der Bartholomäus van Robbemond, der hat es geschafft, diesen Dolch für sich zu erbeuten. Und da hat sich was in ihm verändert. Dann ist er vom Piraten, vom einfachen Dieb, ist er geworden zu jemandem, der weiterhin solche magischen Schätze jagt, um sie aufzuheben für uns, für den Rest der Menschheit, damit die nicht in falsche Hände geraten. Und dann hat er sich überlegt, naja, wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, dann bräuchte man ja eigentlich weitere Abenteurer, die sich auf die Suche nach solchen magischen Artefakte machen. Und da hat er eben den ACE gegründet, den Adventure Club of Europe. Und das ist die Grundlage von meinen Büchern.
Wie wird man denn Mitglied in diesem abenteuerlichen Club?
Da kann man sich natürlich selbstverständlich nicht bewerben.
Ach, verflixt. Also ich habe schon gedacht, ich könnte jetzt vielleicht.
Wir zwei haben da, glaube ich, keine Chance. Also meistens sind die Kinder, die da auf diese Schule gehen, da waren schon die Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern in diesem Club. Und alle waren Abenteurer, sowohl die Omas als auch die Väter, ja, die Mütter und die Urgroßväter. Die waren alle schon in dem Club. Aber es gibt auch oft andere, wie Belle Pompadour, von dem wir gleich ein bisschen was hören werden, auf die ist der Club aufmerksam geworden. Belle Pompadour, die ist nämlich bei einer Safari mit ihren Eltern verloren gegangen und war als 8-jähriges Mädchen eine Woche lang alleine in der Wüste und hat sich da alleine durchgeschlagen. Und der ACE ist eben auf die aufmerksam geworden und hat die dann eingeladen, zu sich auf die Akademie zu kommen, auf die Burg und dann mit der fliegenden Schule um die Welt zu fliegen.
Wow, ich freue mich jetzt schon, weil der Tilo hat mir gesagt, ich darf nachher die Belle lesen. Und das ist nämlich der erste Band, in dem sie vorkommt. Welchen Teil liest du denn vor, aus welchem Teil und wen liest du dann?
Ich lese dann eben aus dem zweiten Band, der Dschungel im ewigen Eis. Und dazu muss man wissen, ich habe mich hier hauptsächlich auf 4 dieser Schüler beschränkt. Ja, die sind nämlich ein Team geworden und echte Freunde. Belle, von der haben wir gerade schon ein bisschen gehört. Dann gibt's Connor Blaze, das ist ein Waisenjunge, der ganz oft aus den Waisenhäusern abgehauen ist und schon als 4-, 5-, 6-Jähriger alleine auf den Straßen von London gelebt hat und hat sich da auf den Friedhöfen versteckt, damit er nicht wieder eingefangen wird. Dann haben wir noch Oni Amaka, die ist in Deutschland geboren, aber die Urgroßmutter, die ist eine Häuptlingin in Äthiopien, in Afrika, und die hat ihr beigebracht, wie man mit Tieren spricht und wie man mit besonderen Kräutern heilt und auch so ein bisschen Zaubersprüche. Also das ist auch ein sehr tolles Mädchen. Bleibt noch der 4. übrig, und das ist Oliver Snyder. Das ist ein Holländer, und ja, der ist, wenn man den auf der Straße trifft, sieht der eher so ein bisschen langweilig und wie so ein typischer Nerd aus, so mit Hemd und Polunder und dann die Socken, die ihm vorne aus der Sandale raushängen und so einer dicken Nickelbrille, und der ist auch ganz vorsichtig und weiß ganz, ganz viel. Aber selbstverständlich gehört er auch da in diesen Club rein, weil der hilft den anderen mit den Sachen, die er weiß, und ist natürlich ein dufter Kumpel.
Wir machen jetzt mal einen ganz großen Sprung, weil wir uns ja heute unter Corona-Bedingungen kennenlernen. Wie hast du denn die letzten Monate als Autor in dieser verrückten Corona-Zeit erlebt?
Ja, ich bin natürlich davon genauso überrascht worden wie ihr alle auch. Und ihr durftet nicht in die Schule gehen. Und bei mir war es ganz genauso. Jetzt bin ich natürlich kein Schüler mehr, sondern ich bin ganz oft in Schulen und lese Kindern vor. In Büchereien, in Buchhandlungen. Und jetzt waren die natürlich alle zu. Eigentlich hätte ich dann letztes Jahr schon vom Frühjahr bis zum Sommer in 80 bis 100 Schulen gelesen. Und von einem Tag auf den anderen ging das eben nicht mehr. Und ich hatte komplett frei. Und dann saß ich erst zu Hause und habe mir überlegt, was machst du jetzt? Monatelang in der Nase bohren, das ist nicht so schön. Tja, und dann habe ich mir was ausgedacht, nämlich ein Escape Room zum Ausdrucken. Da wird die ganze Wohnung in einen Escape Room verwandelt. Also dann hängt zum Beispiel ein Warnungsschild auf dem Kühlschrank und im Eisfach liegt dann das nächste Rätsel und ein Totenkopf ist auf dem Herd und auf dem Klo hängt was am Spiegel und man muss das Rätsel erstmal lösen. Und da sind alle zusammen, dann ist die ganze Familie ein Team. Dieses Escape Room Spiel von mir, die Lockdown Agents, hat sich dann in diesem Jahr 30.000 Mal runtergeladen.
Ich freue mich für dich, dass diese tolle Idee so ein großer Erfolg geworden ist. Und das sind manchmal auch die schönen Corona-Geschichten, dass man eigentlich aus der Not heraus sich, genau wie die Lesehäppchen-Show, was einfallen lässt, vor allem um euch Kindern eine Freude zu bereiten. Wo kann ich denn das Spiel runterladen? Ich hätte auch gerne so einen Warnhinweis an meinem Kühlschrank. Da sollte normalerweise drauf stehen: Bitte Lena, hol nicht die Schokolade aus dem Kühlschrank.
Ja, so ähnlich steht es, was Ähnliches steht da drauf.
Ich hatte es befürchtet, ja.
Das Abenteuer könnt ihr nur an einer einzigen Stelle herunterladen, nämlich auf meiner Internetseite. Und das ist tilos-gute-seite.de.
Ja, und sich in der Corona-Zeit die Zeit zu vertreiben, dafür sind auch Bücher wirklich gut geeignet. Und deswegen schnapp ich mir jetzt mal den ersten Band der Fliegenden Schule der Abenteurer. Und zwar, wie der Tilo schon gesagt hat, der Feuertiger von Batavia. Und ich habe eben schon mal ganz kurz reingeguckt, während der Tilo noch gesprochen hat, und festgestellt, da sind einige Namen drin, über die ich bestimmt beim Vorlesen stolpern werde. Komplizierte Namen und komplizierte Erfindungen, die du auch gemacht hast in deinen Büchern. Weil, ach, jetzt höre ich auf zu reden und fang einfach an zu lesen.
Gäste aus aller Welt. Belle Pompadour saß auf dem Beifahrersitz des schwarzen Oldtimers, der mit 160 Stundenkilometern die schmale Straße entlang bretterte, und genoss den scharfen Fahrtwind. Zwischendurch überprüfte sie immer wieder ihre Frisur. Heute im Vormittag hatte sie sich in London eine rosa Strähne ins blonde Haar färben lassen. Noch hatte sie sich nicht daran gewöhnt. Sie klappte den Spiegel hoch. Genauso wenig würde sie sich jemals an die Sturheit ihres Vaters gewöhnen. Die Straßen wurden immer schmaler und schlechter. Aber Pierre Pompadour weigerte sich einfach, ein Navi anzustellen. »Papa«, ermahnte sie ihn, »sind wir auch wirklich richtig? Ich habe seit einer Viertelstunde kein einziges Straßenschild mehr gesehen. Auch an Häusern, geschweige denn Menschen, waren sie schon ewig nicht mehr vorbeigekommen.« Pierre Pompadour grinste und drückte das Gaspedal noch mehr durch. Belle seufzte und sah aus dem Fenster. Sie war aufgeregt, wie an ihrem ersten Schultag eben. Ihre Familie hatte bisher mit dem ACE absolut nichts zu tun gehabt. Der Club war auf sie aufmerksam geworden, weil Belle nach einer missglückten Safari als Achtjährige eine Woche allein in der Sahara überlebt hatte. Außerdem beherrschte sie mittlerweile 8 Sprachen und war eine Expertin für Hieroglyphen des Altertums. Trotzdem war Belle angespannt. Konnte sie mit all den Supertalenten der Akademie überhaupt mithalten? Die meisten der anderen Schülerinnen und Schüler stammten aus Familien, die seit Jahrhunderten mit dem Adventure Club of Europe zu tun hatten, wie Belle wusste. Deren Vorfahren waren bei Ausgrabungen von ägyptischen Pharaonen dabei gewesen, hatten die letzten tasmanischen Tiger in Australien wieder ausgewildert oder 1924 an der ersten unbemannten Mondumrundung teilgenommen. Die Passagiere waren übrigens ausschließlich Frauen gewesen, was Belle sehr belustigte. Und sie? Ja, sie hatte eine Menge Wissen zu bieten und nebenbei auch noch alle Jugendturniere Frankreichs im Fechten gewonnen. Aber reichte das? Mit quietschenden Reifen bog der Oldtimer im letzten Moment in einen Waldweg ein. »Papa!« brüllte Belle aufgeregt. »Belle«, antwortete ihr Vater mit einem beinahe schon herablassenden Lächeln. »Ich bin noch immer dahin gekommen, wo ich hin wollte. So ein modernes Gerät passt einfach nicht zu diesem Auto.« Belle schnaubte. »Wenn wir zu spät kommen, dann...« Pierre Pompadour kaute auf den Spitzen seines Schnurrbartes herum. Da plötzlich die Sicht schlechter wurde, musste er das Tempo auf für ihn lahme 120 Kilometer pro Stunde drosseln. Es wurde von Minute zu Minute nebeliger. Bald sah Belle fast gar nichts mehr. Und dann standen sie vor einer alten Mühle. Dahinter war nur Wald. »Bist du sicher, dass das die Akademie ist?«, fragte Belle spitz. Pierre Pompadour antwortete nicht. Er riss nur das Steuer herum, gab Vollgas und brauste in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. Belle hätte ihn erwürgen können. Wie konnte man nur so verstockt sein? Wahrscheinlich waren sie von Deepfog Castle mittlerweile weiter entfernt als vom Mond. Der Nebel allerdings passte immerhin. Aber den gab es in England ja häufiger als Wochentage. Belle wurde herumgeschleudert, als ihr Vater in eine Allee einbog. Hupend überholte er einen dreckverkrusteten Geländewagen mit ausklappbarem Zelt auf dem Dach. Auch an einem glänzenden Sportwagen drängte er sich vorbei und dann plötzlich waren sie da. Wie aus dem Nichts tauchte die Burg aus dem dichten Nebel auf, der ihr den Namen gab. Schwungvoll jagte Pierre Pompadour unter den 8 langen Metallbeinen eines käferähnlichen Reiseobjekts hindurch auf den Vorplatz der Burg. Die Limousine bremste scharf, so dass der Kies in alle Richtungen spritzte. Pierre Pompadour hielt Belle seine Armbanduhr unter die Nase. 15 Uhr auf die Sekunde pünktlich. Augenblicklich riss Belle die Beifahrertür auf und sprang mit hochrotem Kopf aus dem Wagen. »Danke für die tolle Fahrt, Papa«, schimpfte sie und warf die Tür zu. Stampfend ging sie zum Kofferraum und holte ihren Seesack hervor. »Weißt du was?«, rief sie ihrem Vater zu. »Du darfst auch ohne Navi zurückfahren, und zwar jetzt gleich. Das Fest möchte ich gerne genießen, und zwar ohne dich.« Damit drehte sie sich um und stapfte auf einen Stehtisch zu, an dem 2 Lehrer kühle Getränke und traditionelle Gurkensandwiches servierten. »Belle«, rief ihr Vater hinterher, »was hast du denn?« Doch Belle drehte sich nicht einmal nach ihm um. Ein Lehrer, der wie eine Birke aussah, hielt Belle sein Tablett hin. Doch ihr war der Appetit vergangen. Sie wollte nur noch möglichst schnell auf ihr Zimmer. Vor dem Eingang der Burg hatte sich eine Schlange gebildet. Belle stellte sich hinten an, was sonst. Neben dem Tor stand ein rothaariger älterer Mann mit ebenso rotem Bart und begrüßte jeden der Ankömmlinge mit Handschlag. Beim Näherkommen erkannte Belle in ihm einen der Lehrer, den sie schon bei ihrem Vorstellungsgespräch vor ein paar Monaten kennengelernt hatte. Harold Goderick McFinnigan trug wie immer einen dreiteiligen Tweedanzug und sah genau so aus, wie Bell sich einen ehrbaren Professor vorstellte. Jedenfalls wirkte er ganz und gar nicht wie ein verwegener Abenteurer, aber er repräsentierte den Club mit altenglischem Charme und Klasse, auch wenn er natürlich stolzer Schotte war, wie Bell wusste. »Ohne Krawatte hockt der sich doch nicht mal in die Badewanne«, behauptete ein Schüler hinter Bell felsenfest. Als Bell an vorderster Stelle in der Schlange war, erklang hinter den Dächern von Deep Fork Castle ein Knallen wie von Pistolenschüssen. Alle fuhren herum, ein merkwürdiges Fluggerät kurfte zwischen den Türmen hindurch. Es sah aus wie eine Wurst aus Eisen, aus drei dicken Rohren quoll schwarzer Rauch hervor. Das Ding drehte einen Looping, stoppte mit quietschenden Bremsen in der Luft und senkte sich dann zu Boden. Zischend öffnete sich eine Luke und eine vierköpfige Familie kletterte ins Freie, Vater, Mutter und zwei Jungen. Der Jüngere von ihnen sah sich mit puterrotem Kopf um. Der Vater nahm die Schutzbrille ab und schob seinen Sohn auf McFinnigan zu. »Harold, wie schön!« begrüßte der Mann. »Bewunderst du meine neueste Erfindung? Es ist ein Ü-Boot. Das Ü steht für über Land, über Wasser und über Wolken.« McFinnigan nickte höflich, aber nicht überschwänglich. »Darf ich dir deinen neuen Schüler vorstellen?« fuhr der Pilot fort. »Das ist Olli.« Der Junge sah beschämt zu Boden. »Ich heiße Oliver«, beschwerte er sich mit piepsiger Stimme. »Das I am Ende meines Namens ist die Verniedlichungsform. Ich bin aber kein Wellensittich.« »Oliver Snyder, willkommen«, begrüßte McFinnigan den Jungen. »Wir haben dich im Zimmer Machu Picchu untergebracht.« Olivers Vater klatschte in die Hände. »Oh, herrlich, das war auch meine Bude und die deiner Großmutter.« Er lachte überlaut. »Machu Picchu, Olli, die sagenumwobene Inka-Stadt in den Anden. Wir sind eben für Höheres geboren.« Oliver Snyder rollte mit den Augen. Bell biss sich auf die Unterlippe. Vielleicht war sie doch zu streng mit ihrem Vater gewesen, egal wie peinlich er sich benahm. Offenbar ging es noch viel, viel schlimmer. Mitten im Park erschien nun wie aus dem Nichts ein riesiger Elefant. Auf seinem Rücken hockte eine 90-jährige Frau mit dunkler Haut und schneeweißen Haaren. Sie trug unzählige Ketten um den Hals. An ihren Schultern hielt sich ein Mädchen fest, das mit großen Augen die Burg begutachtete. Ebenso neugierig schielte ein Erdmännchen aus ihrem Rucksack hervor. »Oni Amaka«, murmelte der Lehrer, »scheint die Gabe ihrer Urgroßmutter geerbt zu haben.« Die Elefantenkuh umfasste ihre Reiterin mit dem Rüssel und setzte sie behutsam neben einem Pfefferminzbeet ab. Oni hangelte an den Falten des Dickhäuters wie an einer Strickleiter herunter. Das Erdmännchen feuerte sie mit lautem Kreischen an. Kaum waren beide unten, verschwammen die Umrisse des Elefanten, bis er schließlich ganz verschwunden war. Bell lachte wie irre los. Der Elefant verschwand einfach. Sie blickte sich um, doch keiner der anderen Menschen rundherum schien das für besonders außergewöhnlich zu halten. Bell schnaufte tief durch. Einerseits hatte sie noch mehr das Gefühl, nicht gut genug für diese Akademie zu sein. Andererseits brannte sie darauf, die Geschichte jedes einzelnen Schülers zu hören. Als sie wieder nach vorne sah, stand eine Frau neben ihrem Lehrer. Sie hatte schulterlange dunkle Haare und war ganz in vornehmes Schwarz gekleidet. Ihr roter Lippenstift betonte nicht nur ihre Schönheit, sondern verlieh ihr auch etwas Geheimnisvolles. »Belle Pompadour, willkommen auf Deep Fork Castle«, begrüßte sie Belle auf Französisch. Belle mochte sie nicht nur deshalb sofort. »Ich bin Catherine Noir, die Präsidentin des ACE. Ich glaube, wir beide haben mehr gemeinsam als unsere Nationalität.« Sie lächelte rätselhaft, dann sah sie an der Burg hinauf. Hinter einem der Fenster erkannte Belle Severin Maximow, den Direktor der Akademie, der sie damals eingeladen hatte. »Ob unser Gespensterjäger das Phantom schon gesichtet hat?« murmelte Noir McFinnigan zu. Dann räusperte sie sich und wandte sich an alle Schülerinnen und Schüler. »Herzlich willkommen oder auch willkommen zurück auf Deep Fork Castle. Bezieht nun erstmal eure Zimmer und seht zu, dass ihr nachher pünktlich zur Schuljahresanfangszeremonie erscheint. Einige der Eltern klatschten, die Schüler kommentierten den Spruch mit coolem Nicken oder aßen einfach weiter. Wieder leiser, nur zu Bell und McFinnigan, sagte Noir: Ich ziehe mich in mein Büro zurück. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich vorzubereiten habe. Bell verstand 0,0, was diese Sätze zu bedeuten hatten. Sie ließ sich von McFinnigan erklären, wie sie zu ihrem Zimmer namens Luxor kam, und schleppte ihren Seesack die breite, geschwungene Steintreppe in den ersten Stock hinauf. Beim Anblick des Himmelbetts spürte Bell plötzlich, wie erschöpft sie war, und ließ sich auf die dicke Matratze fallen. Ach, ein kleines Nickerchen vor dem Fest war sicher nicht verkehrt. Vielleicht hätte sie ihren Vater doch nicht nach Hause schicken sollen. Ach, wie auch immer, murmelte Bell in ihr Kissen. Ich werde dich und Mama nicht enttäuschen. Dann war sie fest eingeschlafen. Das nächste Kapitel heißt übrigens Zu spät, und man ahnt schon, dass die müde Bell verschlafen hat. Hoffentlich nicht die Begrüßungszeremonie, denn der erste Tag in der Akademie hält schon das erste Abenteuer für sie bereit.
Ich schlage das Buch jetzt zu und übergebe das Mikrofon.
Ich lese jetzt also aus dem zweiten Band der Fliegenden Schule der Abenteurer. Und bei wem es jetzt im Kopf ein bisschen geklingelt hat beim ersten Band, der Feuertiger von Batavia. Batavia, das ist ja eine Achterbahn, ein Ride, wie die Fachleute sagen, im Europapark in Rust. Und wer da schon mal war, der kann sich erinnern, man fährt so runter, unter die Erde mit viel Wasser in Schiffen. Und da sind die Piraten. Und da ist nämlich eben genau dieser Bartholomäus von Robbemond, den gibt's da als Figur, der bei mir in dem Buch vorkommt. Jetzt im zweiten Band, Der Dschungel im ewigen Eis, da lernen wir das Voletarium ein bisschen besser kennen, und das ist auch ein Ride im Europapark, wo man durch die Luft fliegt. Aber bevor das Ganze losgeht, sind wir erstmal noch auf der Akademie, auf der Burg, und nachdem eben Bell die Hauptrolle gespielt hat, sind wir jetzt bei Oliver Snyder, und ihr erinnert euch, Socken vorne aus den Sandalen gucken und so ein bisschen Nerd, der weiß wirklich alles. Wie das meistens so ist bei diesen Leuten, hat er eine Sache, vor der er sich ganz besonders fürchtet, und davon erfahren wir jetzt im ersten Kapitel, und das heißt Der Parcours des Grauens. Oliver Snyder hockte in seinem Kleiderschrank. Er presste ein Auge gegen die Öffnung eines Rohres und hielt dabei die Luft an. Durch ein ausgeklügeltes System von Spiegeln konnte er alles, was im Zimmer und im Flur davor passierte, genau beobachten. Dafür hatte er mehrere Dutzend Meter Rohr hinter der Wandverkleidung der Burg verlegt. Richtige Kameras und Monitore wären ihm zwar lieber gewesen, aber die Preise überstiegen den Stand seines Sparschweins bei weit. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch, besonders Oliver. Auf sein Rohrüberwachungssystem war er mächtig stolz. Vor allem aber sollte es sein Leben retten. Wenn er einen Hebel an der Wand des Schranks betätigte, klappt ein Rohr zu und ein anderes auf. So schaltete Oliver zwischen den einzelnen Punkten hin und her. Das war äußerst wichtig, denn er wollte rechtzeitig wissen, wenn sie kamen, um ihn zu holen. Im Moment sah Oliver nichts. Mit dem Handrücken wischte er sich eine Armee von Schweißtropfen aus der Stirn. Diese Affenhitze hatte er in seinen Plan nicht eingerechnet. 22 Filme hatte Oliver zur Vorbereitung dieser Aktion studiert, dazu einen ganzen Stapel Bücher. Alle handelten von berühmten Ausbrüchen aus den sichersten Gefängnissen der Welt. In mühevoller Kleinarbeit hatte Oliver abends Brett für Brett ins Zimmer geschmuggelt und heimlich eine Zwischenwand in seinen Schrank eingebaut. Auf den ersten Blick war sie vollkommen unsichtbar. Auf den zweiten und dritten ebenfalls. Nicht mal Connor Blaze, seinem sonst so gewitzten Mitbewohner auf Deep Fog Castle, war sie aufgefallen. Oliver nahm das linke Auge vom Rohr, kniff es zu und presste nun das rechte dagegen. Weiterhin nichts. Der Flur war auf beiden Seiten leer. Oliver traute sich, tief durchzuatmen. Im Gegensatz zu den Häftlingen und unschuldig Eingekerkerten in den Filmen wollte Oliver nicht fliehen. Nach anfänglichem Widerstand gefiel es ihm mittlerweile sehr gut auf der ACE-Akademie. Der Unterricht in der Fliegenden Schule der Abenteurer war ungewöhnlich, und die neuen Fächer forderten ihm viel mehr als die normale Schule, in der er vorher gewesen war. Dort hatte Oliver sich immer gelangweilt und wusste oft sogar mehr als seine Lehrer, was ihn weder bei ihnen noch bei seinen Mitschülern besonders beliebt gemacht hatte. Hier waren selbst die meisten Lehrerinnen und Lehrer in Ordnung, besonders Harold Godric McFinnigan. Der alte Schotte begleitete Oliver und die übrigen drei Hüter des Adventurer Club of Europe bei ihren Einsätzen in aller Welt. Dafür nahmen sie nicht den Zug oder ein normales Flugzeug, sondern sie flogen im Sky Explorer, einem überschallschnellen Zeppelin, den Oliver manchmal sogar selbst steuern durfte. Nein, Oliver Snyder würde ganz bestimmt niemals von der nebelumhüllten Burg abhauen wollen. Sein Ziel war es einfach nur, den heutigen Tag zu überleben, und das konnte nur gelingen, wenn er nicht gefunden wurde. Denn heute stand die schlimmste Folter auf dem Stundenplan. Der Wettlauf durch den Parcours des Grauens. Oliver lehnte sich zurück und japste. Verdammt, war das heiß. Wahrscheinlich schwitzte er gerade mehr, als wenn er den Parcours mitmachen würde. Aus den Schweißtropfen auf seinem Rücken waren mittlerweile ganze Bäche geworden. Wie bei einem Hochwasser rauschten sie seinem Hosenbund entgegen. So fühlte es sich jedenfalls an. Sogar seine Brille war schon beschlagen. Oliver brauchte frischen Sauerstoff. Als er sich noch einmal durch einen Rundumblick vergewissert hatte, dass die Luft rein war, schob Oliver den doppelten Boden zur Seite und öffnete die Schranktür. Doch zu seiner großen Verwunderung wurde es nicht kühler. Auch im Zimmer war es heiß und stickig wie in einer Sauna. »Boah, kein Wunder«, stöhnte Oliver und kletterte aus seinem Versteck. »Die Heizung glüht ja richtig.« Als Oliver das Thermostat auf Null stellte, legte sich ihm eine Hand auf die Schulter. »Komm«, sagte eine Stimme, »du wirst es schon überleben.« Oliver fuhr herum. Hinter ihm stand Connor Blaze. Wo kam der denn so plötzlich her? An den Füßen trug er die Wunderstiefel von Elfinger Louis, die ihm Bartholomäus von Robbemond, der Gründer des ACE, persönlich vermacht hatte. Mit ihnen konnte Connor absolut lautlos schleichen. Oliver ließ den Kopf hängen. »Ich dachte, die funktionieren nur, wenn wir vier zusammen sind«, nuschelte er. »Und seit wann machen sie unsichtbar?« Connor lächelte sein unergründliches Lächeln. »Ich musste gar nicht schleichen«, verriet er. »Ich habe einfach nur eine dünne Spiegelfolie benutzt und dann die Heizung voll aufgedreht. Ein alter Trick aus meiner Zeit als...« »Piep!« »Ich war mir schließlich sicher, dass du irgendwo hier drin steckst.« Oliver nickte stumm. Die Familie von Connor Blaze hatte im Gegensatz zu seiner keine jahrhundertelange Geschichte mehr ACE. Connor war ein Waisenjunge und hatte noch bis vor kurzem die Welt als »Piep!« in Atem gehalten. Connor hatte sich damals so ähnlich wie Oliver zunächst ohne Begeisterung für die Ausbildung zum Abenteurer entschieden, war dann aber genau wie Oliver mit vollem Herzen dabei geblieben. Zu dieser Entscheidung hatte sicher auch das Muttermal auf Connors Arm beigetragen. Bartholomäus von Robbemond hatte das gleiche Mal an derselben Stelle, wie das Ölgemälde im Foyer der Burg eindeutig zeigte. Außerdem war das einzige Erinnerungsstück von Connor an seine tote Mutter eine halbierte Münze, die einst dem ACE-Gründer gehört hatte. Wie sie zu Mrs. Blaze gekommen war, war ein Rätsel, das auch Connor bisher nicht hatte lösen können. Doch er machte kein Geheimnis daraus, dass ihm die Gedanken darin keine Ruhe ließen. Oliver seufzte. Auf Connor konnte man sich immer zu 100% verlassen. Nur heute, wo es so furchtbar wichtig war, da offenbar nicht. »Seit wann fällst du Freunden in den Rücken?« piepste Oliver mit hoher Stimme, als sie den leeren Flure der Burg entlang ging. Du bist ein Verräter, nein, schlimmer, Freunde ans Messer zu liefern, die einem vertrauen, das ist Hochverrat.« Connor stieß scharf die Luft aus. »Tch«, machte er, »verraten? Ich trete dir gerade in den Hintern. Wenn du am heutigen Wettbewerb nicht teilnimmst, dann darfst du sicher als Strafe nicht mit zur nächsten Reise. Du kennst doch Direktor Maximoff und seine Regeln.« Oliver nickte. Da war allerdings was dran. Aber Bestrafungen in der Zukunft, die sind nie so schlimm wie Qualen in der Gegenwart«, murmelte er. Obwohl Oliver versuchte, so langsam wie möglich zu gehen, kamen die beiden irgendwann im Park der Burg an. Sogar pünktlich. Zwischen den 500-jährigen Eiben lag der Parcours des Grauens, der Oliver seit einer Woche schlaflose Nächte bereitete. Man musste 4 Meter hohe, glatte Holzwände überwinden, eine Reihe von Ringen in 3 Meter Höhe entlanghangeln, tonnenschwere Steine einen Hügel hinaufrollen und jede Menge anderer Übungen machen, die in Olivers Augen absolut keinen Sinn ergaben. Direktor Severin Maximoff höchstpersönlich leitete diesen Wettbewerb. Tadelnd blickte er auf seine goldene Taschenuhr, als die Jungen erschienen. »Das ist so gerade noch rechtzeitig.
nuschelt er in sich hinein und ließ die Uhr in seiner Westentasche verschwinden. Ihr solltet euch euren Wagemut besser für den Parcours aufheben. Der komplette restliche Jahrgang war bereits anwesend. Oni und Bell, Olivers Freundinnen, aber auch die arrogante Viererklicke. Zack Zakowski, Mary J., Pocahontas Mills und Akonubantu trugen die neuesten Sportoutfits und grinsten schon jetzt über die krampfhaften Versuche, die Oliver sicher gleich unternehmen würde, um die Aufgaben zu erledigen. Bell und Oni nickten Oliver aufmunternd zu. Maximow räusperte sich. Eure geistigen Fähigkeiten werden bei den Exkursionen mit den Sky Explorern aufs Beste geschult, begann der Direktor einen seiner gefürchteten, nicht enden wollenden Monologe. Doch ein guter Abenteurer muss auch seine Muskeln und seine Geschicklichkeit trainieren. Wenn ihr bei der Suche nach einem magischen Artefakt auf einen wütenden Grizzly stoßt, werdet ihr mir noch dankbar sein. Dafür habe ich bereits vor einigen Jahrzehnten diesen Parcours erdacht, der 5 verschiedene Bereiche schult. Koordinationsvermögen, Kraft. Das haben wir alles schon gelesen, Herr Direktor, unterbrach Zack die Rede. Dürfen wir endlich anfangen? Dabei starrte er grinsend Oliver und zwinkerte ihm feixend zu. Ich bin mir sicher, wir werden eine Menge Spaß haben. Maximow zupfte sich sein Jackett zurecht. Ja, ihr wollt loslegen, das verstehe ich. Aber das ist unlogisch, traute Oliver sich zu widersprechen. Wenn ein Grizzly auf mich losgeht, ist bestimmt keine glatte Holzwand in der Nähe. Maximow tat so, als hätte er seinen Schüler nicht gehört. Auf die Startlinie mit euch, sagte er scharf und holte seine Taschenuhr wieder hervor. Den Rekord hält übrigens seit mehr als 30 Jahren Dick Snyder, den ich deshalb als Schiedsrichter für den heutigen Tag eingeladen habe. Oliver spürte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte. Bis vor 10 Sekunden hatte er sich nicht ausmalen können, wie dieser Tag noch schlimmer werden könnte. Nun wusste er es. Auf einer Plattform, die in 10 Metern Höhe um den Stamm einer Eibe herumlief, stand sein Vater mit einem Fernglas in der Hand und winkte sportsmännisch. »Warum hast du mich nicht einfach im Schrank eingesperrt und sterben lassen?« presste Oliver hervor. »Jetzt muss ich nicht nur den Spott der Viererklicke ertragen. Ich kann mir auf dem nächsten Familientreffen wieder neue Schreckensgeschichten anhören, wie sehr klein Olli aus der Art geschlagen ist.« Sein Vater war das Muster eines Abenteurers, so wie Maximow ihn sich vorstellte. Mutig, verwegen, redegewandt, sportlich und intelligent. Bis auf den letzten Punkt also, das genaue Gegenteil von Oliver, was Dick Snyder nicht aufhörte, bei jeder Gelegenheit zu erwähnen. Connor Blaze legte Oliver die Hand auf die Schulter, aber mehr konnte er nicht tun. Im Parcours des Grauens war jeder auf sich alleine gestellt. Anubi, Onis Erdmännchen, presste sich fest an Olivers Bein. Wenigstens er verstand, wie schlimm es um Oliver stand. Oder nahm er gar schon Abschied von einem Todgeweihten? Oliver Snyder sah zum Himmel. »Liebes Universum«, flehte er, »falls du jemals darüber nachgedacht hast, mal wieder schicksalhaft in mein Leben einzugreifen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für ein Wunder.« Direktor Severin Maximow steckte sich die Pfeife zwischen die Lippen, blähte die Backen auf und... Dann passierte das Wunder. So, Kapitel zu Ende. Natürlich an der allerspannendsten Stelle, das ist klar.
Das ist nicht in Ordnung. Ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ach, du liebes Bisschen. Aber sag mal, du hast 2-mal gepiept, während du vorgelesen hast. Durften wir da irgendwas noch nicht wissen?
Tja, das ist ja nun mal der 2. Band. Und da hätte ich tatsächlich was verraten, was im 1. Band so gegen Ende herauskommt. Also ein Geheimnis, das sich um Connor Blaze dreht. Das wäre natürlich unfair, euch das jetzt schon zu verraten. Dann lest ihr den 1. Band nur noch mit 99% Spaß. Und 1% seid ihr schon ein bisschen enttäuscht, weil ihr schon gleich wisst, was da kommt. Aber so habt ihr das volle Vergnügen.
Vielen Dank, dass du hier warst und so wunderschön mit mir gelesen hast. Ich bin total begeistert von der fliegenden Schule der Abenteurer Und ihr könnt bei der Lesehäppchen-Show mal wieder signierte Bücher direkt vom Autor, heute frisch an meinem Schreibtisch unterschrieben, gewinnen.
Und weißt du was? Ich lege noch was oben drauf, nämlich so einen Zettel, wo mein hübsches Gesicht drauf gedruckt ist. Ja?
Zeig mal her, darf ich davon auch eins haben?
Aber logisch, logisch. Die eingebildeten Leute sagen dazu, ach, meine Autogrammkarte, ja. Also ich bin kein bisschen eingebildet, aber ich finde schon, mein Gesicht sollte in jedem Haushalt hängen.
Ja? Auf jeden Fall.
Also, ihr bekommt noch so eine Tilogrammkarte mit dem frischen Tilogramm drauf. Lege ich in das Buch rein und im Buch unterschreibe ich natürlich auch noch. Und ich drücke euch allen die Daumen. Wer gewinnt, der hat echt spannende Stunden vor sich mit der Fliegenden Schule der Abenteurer. Und wenn ihr irgendwann mal in der Nähe von Freiburg seid und seht das Schild Europapark, da könnt ihr dann nochmal direkt nach Batavia eintauchen und könnt einige Figuren finden, die in meinem Buch vorkommen.
Also ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug zur Schule der fliegenden Abenteurer gefallen. Das Buch ist übrigens im Koppenrad Verlag erschienen. Und wenn ihr die von Thilo signierten Exemplare gewinnen möchtet, müsst ihr mir nur eine E-Mail schreiben an lena@lesehäppchen.de. Ich drücke euch wie immer fest die Daumen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...
Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.